pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit Stefanie Gardemann und Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Wer hat gedacht, dass kurz vor Ostern in einer verschneiten oder auch bei mir daheim ein bisschen verschlafenen Schweiz der Polit-Thriller vom Jahr sich abspielt? Opfer ist von einer Gymnasiastin geschriebene Maturaarbeit. Der Täter, der Kommunikationschef vom Bundesrat Beat Jans, Oliver Washington, ein langjähriger prämierter SRF-Journalist. Was ist der Sachverhalt? Medienzensur vom Feinsten. Glauben wir. Der Oliver Washington soll nämlich nach einem erschienenen NZZ-Artikel eine Maturaarbeit zum Thema Kommunikation vom Bundesrat Beat Jans geschwärzt haben lassen. Und ganz ehrlich, wir wären nicht die Nebelspalterinnen, wenn wir das nicht zum Anlass würden, unser erstes gemeinsames Spezial aufzunehmen. Aber wir werden nicht nur über den krassen Polit-Thriller reden, sondern auch noch einen kleinen Nachtrag zu unserem Fall Thermomix abgeben. Darum bleibt dran bei Nebelspalterinnen und erfahrt, was da eigentlich genau passiert ist. Ja, liebe Leute, wir haben hier einige Informationen, die durchaus Insider wissen sind. Und ich muss noch ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, als der Tag gestartet hat, dass das so spannend ist. Ich habe nämlich gemeint, die spannendste Sache vom Tag wären meine Immobiliarsachenrechtsvorlesungen. Aber so war es nicht. Gami, kannst du uns über den aktuellen Wissensstand Bescheid geben?
Wir müssen wirklich über den aktuellen Wissensstand reden, weil wir nehmen das auf. Es ist 10 vor 8 Uhr am Abend und ich habe das Gefühl, die Medienberichte überschlägen sich. Darum, was ist der aktuelle Wissensstand? Also angefangen hat das am Mittwoch. Dort hat die NZZ einen Artikel publiziert worden von Michael von Ledebour. Und dort geht es darum, dass eine Zürcher Kantischülerin, sie hat eine Maturarbeit über Kommunikation vom Bundesrat Beat Jans verfasst. Dazu gehört ein selbstdrehter Doc-Film. Davon ist am Mittwoch aber nicht mehr viel übrig gewesen. Die Arbeit, die man hat können anschauen konnte in der Schule, die ist komplett geschwärzt. Der Film dazu, den man auch hat können anschauen konnte in der Schule im Rahmen der Ausstellung, der hat nur noch 2 Szenen. Grund dafür ist das Eingreifen von Oliver Washington, Kommunikationschef von Beat Jans. So steht das explizit auf dem Deckblatt von dieser Maturarbeit. Der Oliver Washington selbst stellt sich auf den Standpunkt, er habe keine Schwärzung verlangt. Er habe lediglich die Schulleitung darum gebeten, dass der Film nicht veröffentlicht wird. Wie die NZZ und auch ein Gespräch, das ich führen mit Michael von Ledebour, einem Verfasser dieser Recherche in der NZZ, zeigt, hat Oliver Washington aber eingeräumt, dass, Zitat, Arbeit und Film eingeschränkt worden sind. Verneint, dass er bei der Arbeit eingegriffen hat, hat er gegenüber der NZZ nicht. Erst nach der Publikation der Recherche hat er das gegenüber den Medien verneint, auch mir gegenüber, wo ich ihm eine Medienanfrage gestellt habe. Und nach endlosen Kehrtwenden, aber hätte Oliver Washington beschlossen, dass der Film im internen Rahmen dürfe an der Schule gezeigt werden. Und wir haben im Rahmen von dieser Recherche auch ein bisschen einen Einblick haben in gewisse Sachen. Wir müssen ja irgendwo an unsere Arbeit machen. Und wir haben ein Abstract lesen von dieser Maturarbeit. Steffi, kannst du uns sagen, um was geht es eigentlich in dieser Arbeit, die wahrscheinlich jetzt die berühmteste Maturarbeit der Schweiz ist?
Definitiv. Sonst weiss ja meistens nach ein paar Wochen nie mehr irgendjemand, was für eine Maturarbeit geschrieben worden ist. Aber die wird uns noch lange in diesem Kopf bleiben. Konkret hat die Maturandin das erste Amtsjahr vom Bundesrat Beat Jans beleuchtet aus Sicht von der Kommunikation. Wie hat er kommuniziert und was war die Zielsetzung? Da hat sie das dokumentiert, wie die politische Kommunikation genau gestaltet und wahrgenommen worden ist aus der Sicht von den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch aus Sicht von Medienschaffenden und anderen Akteuren. Und sie hat nicht nur einen theoretischen Teil gemacht, sondern der grosse Teil der Arbeit ist der praktische Teil und der Dokumentationsfilm. Und dort hat sie eben aufgenommen, wie die Kommunikationsweise von Beat Jans stattfindet, immer auch aus verschiedenen Perspektiven. Und das Ziel dieser Arbeit war eben, aufzuzeigen, was ist die Bedeutung der Kommunikation in der Politik und auch die Herausforderungen, wie ein Bundesrat authentisch kann bleiben unter realen Bedingungen in verschiedenen Situationen.
Also ich wäre auf mich so stolz gewesen, wäre ich auf so eine gute Idee für meine Maturarbeit. Muss ich wirklich sagen. Im Nachhinein, wieso ist mir so etwas nicht eingefallen? Ich finde es ein geniales Thema.
Definitiv. Und das zeigt auch, die Schülerin hat sich auch etwas überlegt. Und sie ist ja auch honoriert worden für den Aufwand, weil die Arbeit ist als eine der besten Maturarbeiten prämiert worden. Und darum ist die Arbeit auch ausgestellt worden.
Und darum, glaube ich, ist es jetzt an der Zeit, dass wir das Ganze mal Schritt für Schritt angehen und auch ein bisschen entwirren. Weil wir haben eben auch Recherchen gemacht und wir hoffen, dass die auch noch ein bisschen Licht in das Ganze bringen können. Und zwar reden wir zuerst über Schwärze, oder? Was stimmt jetzt dort? Wir können feststellen, oder? Der Oliver Washington sagt, er hätte keine Erklärung für die Schwärzung von der Arbeit abgeben. Also er hätte das nicht verlangt. Aber eben gegenüber der NZZ hat er eingeräumt, dass der Film und die Arbeit eingeschränkt worden sind. Und die Schwärzung hat er trotz konkreter Nachfrage von der NZZ nicht abgestritten. Und das ist mal so das, was man über die Schwärzung sagen könnte. Und ich frage mich doch, wenn du nichts schwärzen lassen hast und du wirst von der NZZ damit konfrontiert, wäre doch das Erste, was du sagst, ich habe nichts geschwärzt.
Definitiv. Er hat sich brutal verstrickt in verschiedenen Aussagen. Er hat auch sehr, sehr karg immer geantwortet. Er hat ja seine Statements sehr träufelnd gekommen. Also zuerst mal Statement Nummer 1, dann Statement Nummer 2, Statement Nummer 3, nachdem der Mediendruck immer grösser ist worden. Und ich finde, genau das zeigt auch, dass einfach ganz, ganz viel Lusch ist an dieser Geschichte.
Ja, es ist wirklich, irgendetwas stimmt da an dieser ganzen Sache nicht. Jetzt, beim Schwärzen können wir es im Endeffekt nicht sagen, oder? Wir haben die Aussage von Oliver Washington, wir haben die Recherche von der NZZ und eben die Aussagen, die er gegenüber der NZZ gemacht hat. Da können wir nicht wirklich viel sagen. Aber das ist eben auch nicht der springende Punkt, weil das mit dem Schwärzen ist aus meiner Sicht ein Nebelpetarde, oder? Weil, was macht das mit dem Schwärzen? Wir diskutieren alle über Schwärzen, alle schreiben über Schwärzen, hat er das jetzt gemacht oder nicht. Aber es lenkt vom wahren Skandal ab. Und der wahre Skandal, und das ist ja das, was auch nicht abgestritten wird im Grundsatz, ist der Eingriff in den Film, oder? Der Oliver Washington sagt selber, auch mir gegenüber, meine Medienanfrage, er hätte die Schulleitung darum gebeten, den Film nicht zu veröffentlichen. Also wirklich wortlaut beten. Gemäss seiner Aussage sei in Absprache mit der Schulleitung, der Schülerin und dem Betreuer entschieden worden, gewisse Szenen nicht zu zeigen. Und übrig geblieben sind nur zwei Szenen. Was man jetzt aber weiter weiss, das weiss man aus einem Artikel vom Inside Paradeplatz, die können mit einem Insider reden, der anscheinend die Arbeit gelesen hat oder den Film gesehen hat, wir wissen es nicht. Dort werden zwei gestrichene Szenen beschrieben, also konkret zwei Aussagen. Und ich will euch die Aussage nicht vorenthalten. Die erste Aussage ist, wenn der Herr Jans etwas nicht kommentiert, heisst das nicht, dass er sich nichts denkt. Das heisst nur, dass wir entschieden haben, dass es gerade niemand wissen muss. Die zweite Aussage, Krisen sind wie Stürme. Man muss wissen, wann man den Schirm aufspannt und wann man einfach stehen bleibt, bis es vorbei ist. Was halten wir von dieser ganzen Sache?
Also das sind erstens mal heftige Aussagen, oder? Und da dünkt es mich extrem interessant, weil ob er es jetzt schwärzen oder die Schulleitung hat darum gebeten, Passagen rauszunehmen, er versucht so oder so irgendetwas zu verhindern, wo er unglaublich Angst hat, dass es auskommt. Und das sind wahrscheinlich so Aussagen, wo es höchstwahrscheinlich noch mehrere davon gibt, die drin sind. Weil ich meine, welche Schülerin, außer du hast eine sehr schlechte Arbeit gemacht, schwärzt ihre eigene Arbeit von sich selber aus. Also muss Druck ausgeübt worden sein. Und als Schulleitung, also wenn dir der Kommunikationschef von einem Bundesrat anruft, sagst du nicht, oh, ja, interessiert uns eigentlich nicht. Das löst Druck aus. Das ist ein Machtgefälle, das da entsteht.
Das ist eine unglaubliche Machtposition. Ich meine, das muss ich mal überlegen. Der Kommunikationschef, langjähriger SRF-Journalist, also sehr erfahren, bekannt und in so einer Position, läutet selber der Schulleitung an und fragt, so wie er das, er bittet darum, dass eben die Arbeit nicht veröffentlicht wird. Also ich meine, was das für ein schwerwiegender Eingriff ist für eine Maturaarbeit. Also völlig unverhältnismäßig, dass man so etwas macht. Und die zweite Frage, die ich mir stelle, ich meine, er ist vor die Kamera gestanden. Er ist ja in dem Film. Wieso zur Hölle? Machst du dort mit, du stehst vor der Kamera und gibst ein Interview, um nachher zu glauben, dass das nicht veröffentlicht wird?
Ja, vor allem durch mich. Also wir haben ja auch, wir haben beide mal Maturarbeit geschrieben. Und ich habe in meinem Rahmen von meiner auch Interviews geführt. Und dort machst du ab, dass sie ja Drittpersonen, die du nicht kennst, dass du die Zitate nochmal zustellst und sie nochmal absegnen, dass das in Ordnung ist. Und ich meine, gerade hier, er ist sich bewusst, was sie ist in ihrer Rolle vom Journalist, vor Journalistin gsi, dass das veröffentlicht wird, dass es hier um eine Maturaarbeit geht, dass das Sinn und Zweck von ihrer Arbeit ist. Und was ich mir vorstellen kann, dass er sicher ein bisschen ins Plaudern ist gekommen, weil so viel wir wissen, ist das ja sein Gottemädchen gsi. Aber selbst dann musst doch du besonders aufpassen und sagen, hey, schau, das und das darfst du veröffentlichen und das nicht. Und was mich auch noch interessant dünkt, man hat ja ihren Betreuer nachher auch noch gefragt, oder respektive er hat sich geäussert. Und er hat gesagt, sie hätte keinen Fehler gemacht in Bezug auf Zitierungen. Und dann muss ich sagen, ja, dann war nicht sie das, was das irgendwie verpellt hat oder den Rahmen gesprengt hat, im Gegensatz zu dem, was der Oliver Washington ja hat gesagt. Sie hätte nicht das abgemachte Projekt weiterverfolgt, sondern dass er sich einfach gräuig war im Nachhinein. Oder der Bundesrat Jans die Arbeit hat gesehen und hat gesagt, so nicht, das geht gar nicht. Und man nachher hat aufgrund von Unsicherheit und Angst versucht, die Kontrolle zurückzugewinnen.
Ich meine, der Oliver Washington sagt ja, die Aussagen seien in einem privaten Rahmen gewesen und eben unter der Voraussetzung, dass sie nicht öffentlich werden. Eben, wieso sollte man das dann überhaupt filmen? Das macht ja gar keinen Sinn. Dann könntest du ja einfach sagen, wir machen ein Gespräch miteinander und das Gespräch wird aufgezeichnet. Und dann ist es das gewesen, weil dann ist ja wie klar, dass du das nicht kannst für den Film brauchen. Dann musst du es ja überhaupt gar nicht filmen. Und dann hast du eben das mit dem Betreuer, den du angesprochen hast, das ist in einem Kommuniqué von der Schule gestanden, dass die Schülerin alles richtig gemacht hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Betreuer, der schon so viele Maturaarbeiten betreut hat, wo immer wieder Interviews kommen, dass er da nicht ein Auge drauf gehabt hat, wenn seine Schülerin etwas falsch gemacht hat, sondern ich bin davon überzeugt, dass da irgendetwas im Busch ist, zumindest. Weil sonst würdest du dich als Betreuer, würdest du die Aussage nicht machen und sie nicht veröffentlichen, sondern müsstest dir vielleicht einen Fehler eingestehen, wenn du es übersehen hast. Aber im Gegenteil, anscheinend alles richtig gemacht.
Definitiv. Ich meine, es wäre das Einfachste gewesen, die Schülerin vor den Bus zu schmeißen und zu sagen, ja, sie hat Fehler gemacht. In den Zitierweisungen ist halt die erste akademische, ja, für so Schlusszeichen Arbeit gewesen. Kann passieren. Ich meine, das sind schon viele, auch schon Leute, die doktoriert und habilitiert haben, daran gescheitert, an diesen Zitierweisungen. Also finde ich, ist das ein Hinweis, dass definitiv nicht das Sitzproblem war, oder?
Es ist absolut für mich ein Hinweis. Die Rolle, die mir aber auch ganz unklar ist, ist die Rolle der Schule. Und im Rahmen meiner Recherche habe ich herausgefunden, und das ist wirklich das erste Mal, wo wir das so publik machen, da beim Nebelspalter, ist das Plakat. Es hat ja eine Ausstellung gegeben und dort hat es ein Plakat zu dieser Maturarbeit. Es hat die geschwärzte Maturarbeit gehabt und der Film mit eben nur diesen zwei Szenen, wo sozusagen autorisiert worden sind. Das Plakat und der Laptop mit dem Video und die Arbeit sind am Mittwoch am Nachmittag nicht mehr in der Ausstellung gewesen, als einziges. Und ich habe bei der Schulleiterin, der Susanne Kalt, habe ich nachgefragt, Ich habe ganz direkt gefragt, ich habe Informationen, dass das als einziges entfernt worden sei. Und ich habe auf all meine Fragen ein Kauderwelsch zurückbekommen. Ich kann es wirklich nicht anders nennen. Man hat meine Fragen nicht beantwortet. Und ich habe wirklich nochmal nachgefragt, ob sie dann können verneinen können, dass das Plakat früher abgenommen worden ist. Und dann hat sie mir auch geschrieben, ja, sie verweise einfach auf ihre erste Aussage, die nichts zum Plakat sagt, ausser zu einer allgemeinen Aussage, die Ausstellung ist mit dem Beginn der Frühlingsferien beendet, was offensichtlich auch nicht stimmt, weil gemäss Recherchen von der NZZ und auch Informationen auf der Webseite sollte die Ausstellung bis zum 9. Mai gehen. Darum, wie peinlich ist das auch bitte von dieser Schule?
Ja, brutal. Und es zeigt oder respektive es lässt vermuten, dass selbst bei der Kommunikation der Schule Oliver Washington hat übernommen, weil es ist so ein bisschen die Handschrift aus der gleichen Feder. Und das tut mich schon auch noch krass. Und es ist schon gestanden, also respektive es hat die NZZ geschrieben, auf dem Filmplakat sei geschrieben gewesen, unter anderem Machtspiele statt offenem Dialog. Und das finde ich ein mega Statement auch von der Schülerin, dass da so vieles schiefgelaufen worden ist und sie wahrscheinlich ein Stück weit auch frustriert ist.
Das kann ich sehr nachvollziehen. Ich meine, es ist die Arbeit von einem Jahr, wo man da reinpfuscht. Und vielleicht auch noch etwas, gerade wenn wir bei der Schule sind, oder? Ich habe beim Oliver Washington ja auch nachgefragt und er hat mir dann geschrieben und auch anderen Medien, dass er aufgrund von Medieninteressen sich entschieden hat, dass der Film im internen Rahmen einsehbar sei. Und dass er das der Schulleitung so gesagt hat und der Schülerin. Und ein Schüler aus dem Abschlussjahrgang, mit dem ich konnte reden, der hat mir gesagt, er wollte den Film schauen, nachdem er das gelesen hat, dass der ja anscheinend jetzt doch im internen Rahmen sich zum Schauen ist. Und er hat keine Einsicht bekommen. Und da muss ich sagen, also was ist denn der interne Rahmen? Wer darf denn den jetzt zusätzlich gesehen, wo man vorher nicht hat dürfen gesehen. Und auch diese Frage hat Frau Kalt, die Schulleiterin, unbeantwortet lassen.
Auch das ist doch mega brisant. Er sagt, dass wegen dem öffentlichen Interesse, was das einzige Richtige ist als Kommunikationschef von einem Departement, ergo von öffentlichem Recht, dass er sagt, okay, das müssen wir zeigen. Aber er macht es ja gar nicht. Es wird einfach nicht gemacht. Es ist eine Lüge, die einfach aufgetischt wird. Und das tut mich schon auch noch brutal. Vor allem ein Departement, das immer wieder unter Beschuss steht, immer wieder in der Kritik steht, man immer wieder das Gefühl hat, da läuft vieles nicht richtig. Tut mich sehr harten Tobak.
Es ist eine ganz, ganz eine komische Geschichte. Wirklich, man kann es nicht anders sagen. Und ein Punkt, den wir bis jetzt noch nicht beleuchtet haben, den ich gefunden habe, ist auch in der Diskussion noch nicht so thematisiert worden. Weil eben, ich komme wirklich noch mal zurück auf das, es ist eine Nebelpetarde, die da in den Raum geschossen worden ist mit dieser Schwärzung. Aber es geht um, dass man bei dem Film eingegriffen hat. Das ist das eine. Und das andere, wo wir darüber reden müssen, ist Kommunikation. Steffi, was können wir zu der Kommunikation liefern noch in dieser ganzen Geschichte?
Du hast es richtig gesagt, oder? Ich meine, die Nebelpetarde gehört jetzt zu der Krisenkommunikation. Und das haben wir nachher zum Anlass genommen, dass wir den Kommunikationsexperten Marcel Schuler, er ist PR-Berater und Gründer und Geschäftsführer von der Agentur Campaigners, eigentlich die Frage gestellt, wer hat jetzt eigentlich den grösseren PR-Schaden von dem Ganzen davon getragen? Weil der Schaden ist enorm, aber ist es der Oliver Washington, der vielleicht seinen Kopf verliert, oder ist es das ganze Departement mit dem Bundesrat Beat Janz, der hier ins Schlechte leicht gerückt wird? Und da hat der Marcel Schuler folgende sehr pointierte Antwort gehabt.
Also das ist eine sehr spannende Frage, wer den grösseren Schaden hat, der Beat Janz oder der Oliver Washington. Schauen wir uns mal die beiden Schäden an und vergleichen es dann. Oder? Der eine, der hat Auskunft in einem freundschaftlichen Rahmen gemacht und hat sie nachher wieder zurückziehen. Ich meine, Ja, was denkt er sich? Als Kommunikationsspezialist, er war selber Journalist, oder? Was draussen ist, ist draussen. Und wenn jemand kommt, ja, nein, das will ich jetzt gleich nicht, das ist Geheimniskrämerei, das klingt merkwürdig, da geht man viel, viel mehr nachschauen, was denn da war. Und er hat, der Oliver Washington, er hätte eigentlich genau müssen wissen, gerade mit seiner Erfahrung, was für einen Schaden er anrichtet, wenn er da interveniert. Und dann beim Beat Jans, ich meine, da ist einfach die Frage, was hat der Beat Jans zu verbergen, wenn da seine Mitarbeiter im guten Glauben oder eben auch befohlen gehen schwärzen lassen. Hat der Oliver Washington wirklich so Auskunft gegeben und ist dann am nächsten Morgen aufgewacht und hat gedacht, oh shit, das muss ich wieder stoppen? Oder eben da hat gleich der Beat Jans etwas gesagt, hat seinen Mitarbeiter losgeschickt, hat er etwas zu verbergen? Oder eben, was ist er eigentlich für ein Kontrollfreak, wenn er seinen Com-Chef losschickt zum Matura-Arbeiten, zum Zensieren? Oder da gibt es einfach viele Fragezeichen und das wird auch der Beat Jans Schaden nehmen. Also, beide haben einen Schaden, der eine persönlich, weil man nicht genau weiss, was ist er für ein Chef, was ist er für ein Kontrollfreak, und der andere bei Molly Washington, da fragt man sich einfach, du, was hat der handwerklich drauf, wenn er nicht weiss, was er mit so einer Massnahme auslöst.
Ja, ich glaube, Kontrollfreak, das bringt sie ziemlich gut auf den Punkt und stellt sehr grosse Fragen, was da eigentlich für ein Regime in dem EJPD herrscht. Vor allem, wenn man auch ein bisschen die Politik von diesem Departement verfolgt, wie sie allgemein auf Fragen von Parlamentarierinnen und Parlamentariern antworten. Also es ist für mich sehr auf den Punkt gebracht, was der Marcel Schuler sagt, und wird sicher weitere Fragen stellen.
Ich habe den Eindruck auch, dass die Sache wie noch nicht gegessen ist, oder? Dass sich das noch wird weiterentwickeln und man auf jeden Fall auch als Medien wird der Frage nachgehen, was hat der Beat Jans wirklich gewusst, oder? Dass das irgendwie sicher noch wird reinspielen und das natürlich auch entscheidend ist, was hat das für einen Schaden von Beat Jans. Wir müssen aber sagen, wenn man sich die Schlagzeilen angeschaut hat, sind die vor allem vom Mittwoch sind ja die Schlagzeilen gewesen, mit dem Namen von Beat Jans auch drin, oder? Dass er ist da nicht gewesen, man hat nicht können sagen, er hat das veranlasst, das ist nicht der Fall, aber sein Name ist damit gefallen und ist damit verbunden worden. Darum habe ich schon auch das Gefühl, dass auch der Beat Jans einen gewissen Schaden wird davon tragen, und ich muss am Marcel Schuler recht geben. Steffi, wir wollten aber noch mehr wissen.
Genau, vielleicht noch vorweg zu nehmen, was mir noch in den Sinn kommt. Der Beat Jans hat einen Tag vor dem ganzen Vorfall noch vor Medien an einem Anlass gesagt in Bern, ja, es ist im Fall mega wichtig, dass die Medien ihre Medienfreiheit geniessen können und man die schützt, wenn sie global unter Druck gesetzt wird. Und jetzt ist er, der Matura arbeitet, der Zeit hat, Matura arbeiten zu canceln, sich darum kümmert. Wir haben uns dann überlegt, ja, wie sollte man so Kommunikationspannen eigentlich zukünftig haben? Für all die, die im Moment noch im Bundesrat sind und all die, die das noch werden wollen. Und der Marcel Schuler hat da ganz spannende Analyse und gute Vorgehensweise uns präsentiert.
Ist natürlich die Frage, was hätte man können besser machen? Grundsätzlich muss man sagen, es geht um eine Maturaarbeit. Nicht eine Bachelorarbeit, nicht eine Masterarbeit, nicht eine Doktorarbeit. So eine Arbeit ist vielleicht für Schülerinnen und Schüler ganz ein wichtiger Schritt in ihrem akademischen Weg. Es ist aber auch immer klar, es ist keine wissenschaftliche Arbeit, der Anspruch ist nicht so hoch. Darum, wenn er interveniert hat, hey, Fehler Nummer 1, die Intervention, da hätte er jetzt einfach müssen laufen lassen, sterben lassen. Kein Mensch in der Schweiz hätte irgendwie von dieser Maturaarbeit gehört, wenn er dort nicht interveniert hätte. Also der Fehler 1, dort hätte man es einfach laufen lassen sollen. Das wäre Nummer 1. Zweiter Punkt ist Transparenz und Konsistenz in der Botschaft. Es steht ja der Vorwurf im Raum, dass er die Arbeit habe schwärzen lassen, und er bestreitet das. Ja, Und wie jetzt genau? Wo ist denn sein Mail, wo die anderen vielleicht missverstanden haben, wenn man Perspektive wechselt und ihm auch Glauben schenken mag? Was hat er denn gesagt? Und wenn er das schnell vorgelegt hätte, dann hätte er können sagen, du, ich habe das und das gesagt, ich habe es nicht schwärzen lassen, da haben sie mich missverstanden. Hat er aber nicht gemacht und darum hat er so einen fishy Touch, wo man ihm einfach nicht ganz glaubt. Und dann, das ist der letzte Punkt, vielleicht auch Ehrlichkeit. Auch dort hätte er einfach sagen müssen, los, das war jetzt ein Gespräch mit Tochter von Kollegen, da habe ich vielleicht nicht genau angeschaut, ich habe vielleicht etwas Falsches gesagt, richtig wäre eigentlich in der Kommunikation von Beat Jans das und das, dann hätte er das super schnell können ausräumen. Klar, natürlich, er wäre natürlich nicht als perfekter Kommunikator da gestanden, das steht da jetzt sowieso, aber das passiert nun mal, wenn Fehler passieren, es gibt einen Schaden, aber der Schaden wäre viel kleiner gewesen.
Ich habe den Eindruck, dass das so ein Lehrbeispiel wird werden in der Kommunikationswissenschaft, so in Vorlesungen vom Streisand-Effekt, oder? Dass du es nur noch schlimmer machst, wenn du sagst, dass du auf das nicht schauen solltest. Und genau das ist passiert, oder? Durch das, dass man Einfluss genommen hat, dass jetzt alle über die Maturarbeit reden, alle Fragen wollen beantwortet haben, weil müssen auch irgendwo ein bisschen realistisch sein. Es kann doch nichts in dieser Arbeit so brisant gewesen sein, dass es das wert war, so viel aus dem Ganzen rauszunehmen. Und gerade wenn es sich eben um Tochter von einem befreundeten Paar handelt, ist es doch sicher möglich gewesen, zu sagen, hey, look, da ist mir persönlich ein Fehler passiert, das hätte ich nicht dürfen sagen. Komm, lass uns doch nochmal 2-3 Szenen aufnehmen und wir tun sie mit dem ersetzen oder irgendwie ein Gespräch suchen, dass man nachher doch den Film hätte können zeigen. Und das ist ja eben nicht passiert, sondern es sind nur 2 Szenen übrig geblieben, die für mich ein Anzeichen sind, dass man da sich ganz gröber verschätzt hat mit dem Vorgehen.
Du sagst es richtig, oder? Es ist eine Maturarbeit von 19 Seiten. Also das kann ja nicht so wahnsinnig sein. Und wenn, was ich mir doch auch irgendwie könnte vorstellen, wenn man so einen Zirkus ablässt, finde ich, ist es sehr, sehr bezeichnend für das erste Amtsjahr von Beat Jans. Weil, wo ich diese Aussagen habe gelesen, wo in der Dokumentation gestrichen worden sind, muss ich sagen, es bildet ab, wie der Beat Jans in diesem ersten Jahr hat kommuniziert.
Und darum finde ich es gerade spannend, dass wir zum Schluss uns noch ein zurückbesinnen auf das Abstract, oder, von dieser Arbeit. Man hat ja wollen darstellen, was die Herausforderungen zum zeigen, wie authentisch der Beat Jans ist. Und da ist doch die Frage, hat man jetzt können, damit den Beat Jans als authentische Person darstellen? Ja, hat man können. Indem, dass man
Finch.
Ja, hat man können, weil es zeigt im Endeffekt, wie du das vorher angesprochen hast, so andere Medienpannen von Beat Jans. Man weiss auch früher aus seiner Zeit aus Basel, dass er ein sehr schwieriges Verhältnis gehabt hat mit den Medien, wo ich auch schon von diversen Kollegen gehört habe, die in dieser Zeit über ihn berichtet haben. Ja, es zeigt, dass sich das ja weitergezogen hat bis in den Bundesrat. Von dem her, es ist auch eine authentische Darstellung. Es ist einfach nicht die, die man hat wollen. Man hat ihn wahrscheinlich wollen als den, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, aber als den gemögigen Basler zeigen, den offenen, wo man reden kann, wo die Medienfreiheit wichtig ist und man kann den Kontakt zu ihm suchen. Das hat man wollen, das hat man nicht angebracht, sondern man hat seine richtige Seite gezeigt. Und zwar die Seite, dass man nachher hat müssen eingreifen musste, ob er daran beteiligt ist oder nicht. Es passt aber in ein Schema rein, wo wir hatten, zwischen dem Verhältnis von Beat Jans mit den Medien. Wie siehst du es?
Ja, du hast recht. Absolut. Was vielleicht noch ein bisschen aus meiner Küche-Psychologie, neben meinen Dating-Tipps, die ich hier ab und zu in diesem Podcast abgebe. Für mich, eben wie du sagst, es ist sehr bezeichnend. Es ist nichts Neues und eigentlich darf man nicht überrascht sein. Wieso? Wenn zum Beispiel auch unsere Parlamentarier, der Asylchef Pascal Schmid, Nationalrat von SVP, kann das Lied singen, wenn er ganz einfache Fragen an das Departement hat geschickt hat, sind mir sehr ausweichende und nichtssagende Antworten gekommen. Also so à la, wir warten, bis das Ganze vorbeizogen ist. Und ich meine, das Asyldossier, man kann dazu stehen, wie man will, ist sehr brisant. Es kostet die Leute sehr viel Geld, es beschäftigt die Leute, es geht um die Sicherheit des Landes. Und er kümmert sich um Matura-Arbeiten. Und das zeigt für mich, dass er handelt aus Angst und aus so Unsicherheit und dass er das Gefühl hat, er verliert Kontrolle. Und das sind alles immer so schlechte Ratgeber, weil man dann noch mehr Fehler macht, weil du gar nicht objektiv die Situation kannst analysieren, was ist das Problem, das Tatsächliche, sondern du Pflasterli herklebst, obwohl das eine klaffende Wunde ist. Und darum, ja, ist es so ein bisschen wie der Inside Paradeplatz so schön gesagt, sehr ein sowjetisches Regime, wo eine Mischung ist aus Eitelkeit, Machtmissbrauch und Ideologie.
Ist sehr schön gesagt. Und zum Schluss, bevor wir zu dieser Thermomix-Geschichte kommen, wenn man sich jetzt nochmal die gestrichenen Szenen, die ja Inside Paradeplatz publiziert hat, so ein bisschen in Gedanken ruft, oder? Wenn der Beat Jans nicht kommuniziert, dann heisst das nicht, dass er nichts denkt, sondern wir haben entschieden, dass es niemand wissen muss. Und eben Krisen sind wie Stürme. Man muss wissen, wenn man den Schirm aufspannt und wenn man einfach stehen bleibt, bis es vorbei ist. Und diese Aussagen sind absolut zutreffend. Und es ist sehr authentisch, die Aussagen. Und ich glaube, das hat man nachher gemerkt, dass man das gar nicht hat wollen, weil es verfestigt das Bild, das man schon in der Öffentlichkeit oder zumindest Medienschaffende aus Erfahrung haben ein bisschen können, ja, bestätigen.
Absolut. Und vielleicht noch zu guter Letzt ein Appell an die Schülerin. Also Chapeau, was sie hat gemacht. Ich hoffe, sie hat den Trubel einigermaßen können durchstehen und sie soll unbedingt am Journalismus dranbleiben. Weil ich finde, genau so Sachen müssen in einer direkten Demokratie auskommen, damit die Bevölkerung weiss, hey, was macht unsere Regierung? Wir sind Chef in diesem Land. Und dann müssen wir wissen, was läuft und haben das Recht darauf, dass die Öffentlichkeit informiert wird.
Und jetzt müssen wir noch zum Schluss über die Thermomix-Geschichte reden. Ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass, als ich heute Morgen aufgestanden bin, dass, wenn man 20 Minuten aufschlägt, die Geschichte tatsächlich drin ist. Also einfach für die es verpasst haben. Wir haben ja in der letzten Folge, unbedingt die letzte Folge nachhören, haben wir über den Thermomix geredet und wie der Andreas Glaner so einen überfahren hat mit seinem Auto, weil er wegen mir sozusagen ja, in Gedanken an einem anderen Ort war. Und auch der Blick hat das aufgenommen, die Geschichte. Habe ich wirklich lachen, dass diese Geschichte es jetzt noch in die Medien geschafft hat?
Absolut. Und vor allem muss sich auch überlegen, in der gedruckten Version von 20 Minuten ist das auf der zweiten Seite gekommen und nicht klein. Also ich habe wirklich gerade rausgelacht, als ich das zweimal gesehen habe. Und was ich noch besser gefunden habe, sind die Kommentare.
Ja. Die Kommentare waren eins zu viel. Also zuerst mal die, die sagen, das hat mit der SVP zu tun, finde ich immer ganz eine wilde These. Dann muss ich aber auch den Andi in Schutz nehmen. Leute haben dann überdramatisiert und geschrieben, ja, beim nächsten Mal ist es ein Kind und wir müssen ihm den Ausweis entziehen. Wir können da die Leute beruhigen. Der Thermomix, der ist nicht so gross. Der ist hinter dem Auto gestanden. Ich glaube nicht, dass jedes Auto, das einen Beep-Sensor hat, wenn man rückwärts fährt, den überhaupt erkennen würde. Es war im Haus von Andi Glarner, auf seinem Parkplatz, also nicht irgendwo draussen auf der Strasse. Und eben, Kinder liegen auch nicht hinter das Auto, flach unter das Rad und machen keinen Mucks. Das ist ein übertriebener, ja, sehr übertrieben für mich. Und wenn ich mich richtig erinnere, er hat nicht aufs Handy geschaut und ist dabei gefahren. Ich habe ihm angerufen und es hat ihn aus dem Konzept gebracht. Wir waren nicht am Telefonieren zusammen, sondern der Anruf hat ihn abgelenkt, sodass er nachher vergessen hat, dass der Thermomix hinten dran ist. Also nicht von Ausweisentzug und alles, sondern er war einfach in Gedanken irgendwo anders. Ist uns auch schon passiert.
Genau. Und falls es mit uns politisch nicht sollte weitergehen, Gami, machen wir einfach einen Dating-Podcast. Weil der Blick hat sogar gefunden, dass der Dating-Tipp findet er einen, der 1700 Franken für dich überfährt, erwähnenswert sei und hat das auch noch aufgenommen. Also ein bisschen müsste schmunzeln, um ehrlich zu sein. Was ich aber ganz Schöne finde an dieser Geschichte ist, Wir haben Walter Gartmann, der den Thermomix hat bekommen, gefragt, ob er uns ein Foto von dem schicken würde. Und hat uns ganz ein sympathisches Foto mit seinem neuen Thermomix geschickt. Und das könnt ihr sehen auf unserer Insta-Story und auch in unserem Insta-Feed.
Genau. Also schaut das Unfallopfer an und dann werdet ihr sehen, die Schnappatmung kann man sein lassen. Es hat einen Schrammen und der Gartmann ist sehr, sehr glücklich mit seinem Thermomix.
Genau, ihr habt jetzt diese Woche die doppelte Dosis Nebelspalterinnen gehabt. Nächste Woche sind wir wieder ganz wie üblich am Dienstag am 6 Uhr morgen für euch da und werden euch über die neuesten Entwicklungen in der Politik, aber auch im chli lustigen Leben
in unserem mitteilen. Leben vielleicht.
Ja. Genau. Und seid wieder dabei, wenn wir wieder da sind mit Nebelspalterinnen. Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gartemann und der Cami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.